Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Onda Infos. In Guatemala hat der erste Durchgang der Präsidentschaftswahlen stattgefunden. Barbara Müller vom Züricher Radio Lora berichtet aus der nordguatemaltekischen Stadt Xela, was vor Ort geschah und gibt einen Ausblick, wie die Zukunft in dem mittelamerikanischen Land aussehen könnte. Der zweite Bericht handelt von der Mordserie an Frauen im Norden Mexikos. Seit 10 Jahren werden die Verbrechen verübt, ohne dass jemand zur Rechenschaft gezogen wird. Jetzt werden erstmals Namen von potenziellen Hintermännern genannt. Dazu einige Meldungen, diesmal aus Argentinien, Kolumbien und Peru.
Der Unternehmer Oscar Berger, Kandidat des konservativen Parteienbündnisses Ghana, hat bei den Präsidentschaftswahlen in Guatemala die meisten Stimmen auf sich vereinigt, muss sich aber Ende Dezember einer Stichwahl gegen Alvaro Colom von der Nationalen Allianz der Hoffnung stellen. Der Ex-Diktator Efraín Ríos Montt landete abgeschlagen auf dem 3. Platz. Barbara Müller vom Radio Lora als Wahlbeobachterin vor Ort beschreibt die Stimmung am Wahltag in Quetzaltenango, der zweitgrößten Stadt des Landes.
Also die Stimmung, es wurde ja immer von einem großen Fest gesprochen und ich denke, ein großes Fest war es nicht, aber es haben wirklich sehr viele Leute an den Wahlen teilgenommen. Es sind von den insgesamt 12 Millionen Einwohnerinnen haben sich 5 Millionen ins Wahlregister eintragen lassen. Hier in Xela war es so, dass ab 7 Uhr nach der Öffnung der Wahllokale wirklich die Leute hingeströmt sind und eigentlich den ganzen Tag war sehr viel Bewegung immer in den Wahllokalen. Es waren sehr viele Leute, die Schlange standen und die Stimmung, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Die Stimmung war eigentlich ruhig, auch die Leute blieben ruhig, auch wenn sie zum Teil bis zu 7 Stunden Schlange stehen mussten.
Am Ende war das Votum gegen den berüchtigten General eindeutig. Nur knapp über 10% der Wähler wollten Ríos Montt noch einmal an der Spitze des Staates sehen. Mit allen Mitteln hatte Montt es geschafft, zu den Wahlen zugelassen zu werden. Vor 4 Jahren noch wurde eine Kandidatur des Generals von der Wahlkommission abgelehnt, weil es die Verfassung einem Putschisten nicht gestattet, sich um das höchste Amt des Landes zu bewerben. Diesmal aber klagte sich Montt so lange durch die Instanzen, bis eine ihm genehme Mehrheit des Verfassungsgerichtshofes seine Kandidatur absegnete. Die FRG, Regierungspartei der letzten 4 Jahre, hatte alles versucht, um an der Macht zu bleiben. Wahlbeobachter hatten ihr vorgeworfen, politische Gegner und unabhängige Medien zu bedrohen und ein Klima der Gewalt im Lande aufzubauen. Barbara Müller berichtet über Unregelmäßigkeiten während der Wahlen.
Zwischenfälle im großen Stil hat es nicht gegeben. Es hat verschiedentlich, und das ist offenbar nicht nur hier in Xela so, sondern das hat sich über das ganze Land hingezogen, dass sehr viele Leute nicht in den Wahlregistern eingetragen waren. Und eine andere Geschichte, was eigentlich auch ein Zwischenfall, das war aber vor den Wahlen, dass landesweit Leute, die in staatlichen Wohnbaukooperativen wohnen und die dort noch Schulden haben, wurden am Tag vorher quasi, denen wurden die Schulden erlassen. Und das war dann auch gestern sehr groß in der Zeitung, das als eine der letzten Wahlmanipulationen der SRG.
Die Chancen stehen gut, dass es Oscar Berger im zweiten Anlauf schafft, das Präsidentenamt zu erobern. Bei den letzten Wahlen war Berger klar dem Montt Intimus Alfonso Portillo unterlegen. Nun hat der Zuckerrohrmagnat als Kandidat der Gran Alianza Nacional, Ghana, etwa 40% der Stimmen auf sich vereinigt. Mehr als ihm letzte Umfragen vorhergesagt hatten. Sein Triumph gründet sich auf seinen Bekanntheitsgrad und seine Popularität in der Hauptstadt, wo Berger in der Meinung vieler über 9 Jahre als erfolgreicher Bürgermeister agierte. Sein Parteienbündnis, erst dieses Jahr aus 3 Gruppierungen geschmiedet, wird im Kongress zudem die stärkste Kraft sein, auch wenn sie auf Koalitionspartner angewiesen sein wird.
Nur Alvaro Colom kann Berger noch auf dem Weg ins Präsidentenamt aufhalten. Der Industrieingenieur konnte im ersten Wahlgang immerhin um die 30% auf sich vereinigen. Was ist von Colom zu erwarten, sollte er die Stichwahl im Dezember gewinnen?
Alvaro Colom war ja bei den letzten Wahlen war er Kandidat der Linken. Und ich denke, er hat noch von seinem Ruf profitiert. Viele Leute hatten das Gefühl, dass er immer noch die linke Partei vertritt. Das ist überhaupt nicht so. Also Alvaro Colom und seine Partei ist ein Konglomerat verschiedener Abspaltungen und Gruppierungen der kleinen Bourgeoisie, würde ich sagen. Es hat sehr viele Militär, ehemalige Militär, es hat Angehörige der Oligarchie, die in seiner Partei sind. Und er wird sicher auch vom Unternehmerverband und von gewissen Kreisen der FRG, also der heutigen Regierungspartei, unterstützt.
Die beiden großen Parteien im guatemaltekischen Kongress verloren erheblich an Bedeutung. Die FRG, bei den letzten Wahlen noch mit absoluter Mehrheit ausgestattet, fiel auf gut 30% der Sitze zurück. Die Quittung für die ausufende Günstlingswirtschaft hielt sich jedoch in Grenzen. Die FRG wird wohl ebenso viel Abgeordnete stellen wie Berchas Ghana.
Auch die größte Oppositionspartei PAN verlor auf breiter Front. Ihr Kandidat landete weit abgeschlagen auf Platz 4 und die Partei selbst büßte fast 2/3 ihrer Kongresssitze ein. Die Partei hat an Bedeutung verloren, ihre bekannten Gesichter sind jedoch nach wie vor präsent. Ex-Präsident Arzu wird nach seinem Bruch mit der PAN jetzt für die Unionisten Bürgermeister von Guatemala-Stadt und Berger greift mit seiner Ghana nach dem Präsidentenpalast.
Die UNRG, nach dem Friedensvertrag Hoffnungsträgerin der Linken, konnte weder von den Korruptionsaffären der letzten PAN-Regierung noch von den Skandalen der FRG und ihres Präsidenten Alfonso Portillo profitieren.
Also die Resultate, die die URNG im Moment so sich abzeichnet, die sind sehr schlecht. Also zum Teil, vor allem hier in Sela, sind auch Gemeinden, wo eigentlich gehofft wurde, dass sie gehalten werden können oder dazugewonnen werden können, sind verloren. Auf nationaler Ebene hat die URNG sehr schlecht abgeschnitten. Was im Moment noch sehr unklar ist, wie die Kongressvertretung der URNG sein wird, wobei auch hier in Sela befürchtet wird, dass der Sitz im Kongress verloren ist. Es gibt aber auch sehr viele Linke, die sagen, okay, jetzt ist es gelaufen, jetzt müssen wir wirklich auf andere Strategien setzen, als auf die parteipolitische. Also die wirklich klar sagen, wir müssen für nächste Wahlen müssen wir mehr auf die lokalen Kräfte und auf die Bürgerinnenkomitees setzen, als auf die vertikalen Parteistrukturen.
Angesichts der Armut, der miserablen Situation im Bildungssektor, der verbreiteten Straflosigkeit und der verheerenden Finanzsituation des Staates, die von den jetzigen und ehemaligen rechten Regierungsparteien verschuldet wurden, ist das Abschneiden der Linken kläglich. Doch sind die Kongress- und Präsidentschaftswahlen für viele Indigena-Organisationen nicht das Entscheidende. Sie setzen mehr auf die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen sowie die zivilen Bürgerinnenkomitees.
Von der ultrarechten staatsautoritären Linie, für die Rios Montt und seine FRG stehen, haben die Guatemalteken genug. In Ermangelung einer überzeugenden linken Alternative haben die Wähler neue Bündnisse mit jedoch alten Köpfen bevorzugt. Eine Entscheidung, die selbst Rigoberta Menchú als besten Weg zur Verhinderung eines Präsidenten Rios Montt empfohlen hatte.
Auf nationaler Ebene eine wichtige Stimme ist Rigoberta Menchú und sie hat zu meiner großen Enttäuschung am letzten Samstag zwar gegen die FRG aufgerufen, aber sie hat die Leute motiviert, entweder für die UNE oder für die Ghana zu wählen. Und meines Erachtens sind das wirklich keine Alternativen zur FRG.
Ob sich dabei die neoliberal-konservative Position Bergers oder die aufgeklärt rechtsliberale Linie Coloms durchsetzt, wird endgültig am 28. Dezember entschieden. Die guatemaltekische Politik wird also konservativ bis neoliberal bleiben.
Also ich denke nicht, dass ich unabhängig davon, wer die Stichwahl gewinnen wird, ich denke nicht, dass sich für die große Mehrheit der guatemaltekischen Bevölkerung etwas zum Guten ändert. Es sind beides Parteien, die vom Wirtschaftssektor unterstützt werden. Es sind beides Parteien, die Militärs unter ihren Regierungsleuten haben werden. Und ich denke auch die ganze Entwicklung mit den Freihandelsabkommen, die zur Unterschrift anstehen werden, dass wir weitergehen, die ganze Privatisierungsgeschichte wird weitergehen und diesbezüglich habe ich wirklich keine großen Hoffnungen.
Das war Barbara Müller vom Radio Lora in Zürich, derzeit in Quetzaltenango, Guatemala. Wir danken für das Telefoninterview.
¿Qué sucedió en la semana?
Argentinien, ein weiterer Folterer vor Gericht.
Die Prozesse gegen die früheren Repressoren, die während der argentinischen Militärdiktatur zwischen 1976 und 1983 schwere Menschenrechtsverletzungen begangen haben, geht weiter. Dieses Mal trifft es den ehemaligen Marineoffizier Jorge Acosta, alias der Tiger. In 57 Fällen ist er der Folter von politischen Gefangenen in einem geheimen Gefangenenlager angeklagt. Der mit dem Fall betraute Richter Sergio Torres ordnete darüber hinaus die Beschlagnahmung von 57 Millionen Pesos seines Vermögens an. Jorge Acosta war Geheimdienstchef der berüchtigten Mechanikerschule ESMA. Gegen ihn läuft bereits ein Gerichtsverfahren wegen der Entführung der Kinder von Verschwundenen. Sein Hauptaktionszentrum bildete die ESMA, wo tausende Gefangene gefoltert und ermordet wurden oder verschwunden sind. Der argentinische Kongress hat Mitte August die Amnestiegesetze, die Ende der 80er Jahre erlassen wurden, aufgehoben. Mit den Gesetzen war die Aufarbeitung der Verbrechen kurzfristig beendet und Militärs generell von der Strafverfolgung ausgenommen worden. Jetzt steht der Wiedereröffnung des Falles von Jorge Acosta und anderen Schergen der Militärdiktatur nichts mehr im Weg.
Kolumbien. Volksabstimmung gescheitert. Mangels Beteiligung ist am 25. Oktober in Kolumbien an der Volksabstimmung gescheitert. Nicht einmal die erforderlichen 25% hatten sich an dem Referendum beteiligt. Kernpunkte der Abstimmung waren das Einfrieren der Löhne im öffentlichen Sektor, die Verringerung der Kongresssitze und der Ausschluss korrupter Politiker von öffentlichen Ämtern. Die Fragestellung des Referendums, in dem es auch um die Verbesserung basisdemokratischer Fragen gehen sollte, ist jedoch für die Mehrheit der kolumbianischen Bevölkerung bis zum Schluss unverständlich geblieben. Nach offiziellen Angaben starben am Tag des Referendums mindestens 11 Menschen bei Anschlägen und Überfällen. Landesweit sollen ca. 300.000 Polizisten und Soldaten zur Sicherung der Abstimmung im Einsatz gewesen sein. In manchen Gebieten fand die Stimmabgabe wegen des Drucks von Seiten der Guerilla nicht statt. Andernorts wurde die Bevölkerung von den Paramilitärs unter Druck gesetzt, an dem Referendum teilzunehmen. Am 6. November ist der Innen- und Justizminister Fernando Londoño als Reaktion auf das Scheitern des Referendums und die fehlende Unterstützung der Konservativen im Kongress zurückgetreten. Als neuen Innenminister hat Präsident Uribe umgehend den Unternehmer Sabas de la Vega bestellt. Dieser soll im Gegensatz zu Londoño Anhänger einer Verhandlungslösung zur Beendigung des bewaffneten Konflikts sein.
Ashaninkas der Region Gran Pajona im Osten Perus organisieren sich zur Verteidigung des Regenwaldes. Sie versuchen Holzfällern den Zugang zu ihren Territorien zu versperren. Die etwa 60.000 Ashaninkas sind die größte indigene Gruppe in Peru. Der Regenwald stellt ihre Lebensgrundlage dar. Der Konflikt begann im Juli, als die peruanische Regierung dem Holzkonzern Forestal Amazonico die Erlaubnis zur Rodung von Bäumen in Territorien von Indigenas in der Region Ucayali erteilte. Laut indigener Organisation bedroht die Übergabe des Territoriums an das Unternehmen das Überleben von 17 indigener Gemeinden. Hinzu kommt die erhöhte Umweltbelastung.
Amnesty International ruft zu einer Kampagne gegen die Mordserie an Frauen in Ciudad Juárez und Chihuahua-Stadt auf. Die Kampagne mit dem Namen 16 Tage Aktion gegen Geschlechtergewalt startet am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Sie soll bis zum 10. Dezember, dem Internationalen Menschenrechtstag, dauern.
Die Grenzstadt Ciudad Juárez und die Landeshauptstadt Chihuahua-Stadt liegen beide im nordmexikanischen Bundesstaat Chihuahua. 370 Frauen wurden dort während der letzten Dekade ermordet. Hunderte werden noch vermisst. Keiner der Fälle ist bisher aufgeklärt.
Im Juli dieses Jahres veröffentlichte Amnesty International USA einen ausführlichen Bericht über die Frauenmorde. Das Dokument 10 Jahre verschwundene und ermordete Frauen in Ciudad Juárez und Chihuahua sorgte für großes Aufsehen und gab den Anstoß für die Kampagne. Ziel der vielfältigen Aktivitäten ist es, neben einer Sensibilisierung der Öffentlichkeit, die mexikanische Bundesregierung und die lokalen Behörden dazu zu bewegen, aktiv gegen die Ermordung von Frauen vorzugehen. Die argentinische Journalistin Graciela Atienzo berichtet aus der Grenzstadt Ciudad Juárez.
Debido a que Ciudad Juárez es una ciudad ligada al crimen organizado. Estamos hablando de narcotráfico, narcolavado,
Ciudad Juárez ist ein Zentrum der organisierten Kriminalität. Das heißt, Drogenhandel, Geldwäsche, Menschenhandel und anderes sind gang und gäbe in dieser Stadt. Und die Straftaten werden noch nicht mal untersucht. Es ist sehr gefährlich, bestimmte Themen öffentlich anzusprechen. Man hüllt sich in Schweigen und wer es bricht, zahlt mit dem Leben.
Existe como un círculo cerrado de silencio y el que rompe ese silencio, pues, lo paga con la muerte, ¿no?
Seit 10 Jahren verschwinden in Ciudad Juárez Frauen und nicht alle Leichen werden gefunden. Es handelt sich um 12- bis 20-Jährige, die vergewaltigt, erwürgt, erstochen und verstümmelt werden. Die extreme Gewalt der Morde bewegt die Öffentlichkeit und stellt nicht zuletzt auch immer wieder die Frage nach dem Motiv der Täter.
Doch nicht nur die jungen Frauen leben gefährlich, sondern alle, die versuchen, die Morde aufzudecken. So wurde zum Beispiel der Strafverteidiger eines Angeklagten, der Rechtsanwalt Mario Escobeda Anaya, am 5. Februar 2002 auf offener Straße erschossen. Ein weiterer Fall ist der Polizist Javier Felipe Larrizabal. Vor seinem Verschwinden im Mai 1993 untersuchte er verschiedene Korruptionsfälle innerhalb der Polizei des nördlichen mexikanischen Bundesstaates Chihuahua.
Die Todesfälle von Polizisten und Rechtsanwälten, das Verschwinden von wichtigen Unterlagen, die Verschleppung strafrechtlicher Verfolgung sowie anonyme Drohungen gegen Journalisten und Menschenrechtler zeugen von der Verstrickung lokaler Eliten und der Mafia. Dagegen kam noch nicht einmal der ehemalige mexikanische Präsident Ernesto Zedillo an. Im Februar 1999 bat er den US-amerikanischen Präsidenten Bill Clinton um Hilfe.
Erst jetzt werden die ersten Namen von möglichen Tätern oder Hintermännern veröffentlicht. Zum ersten Mal Mitte Oktober dieses Jahres bei der Vorstellung des Buches Huesos en el Desierto, übersetzt Knochen in der Wüste, von Sergio González in New York. Das nächste Mal am 31. Oktober in der mexikanischen Tageszeitung La Jornada und vor ein paar Tagen veröffentlichte auch die US-amerikanische Journalistin Diana Washington in der Nachbarstadt El Paso Namen von Personen, die vernommen werden sollten. Auch die argentinische Journalistin Graciela Atienzo nennt Namen.
Miguel Fernández, Tomás Zaragoza. Miguel Fernández es el dueño de una embotelladora importante del refresco más famoso del mundo.
Zum Beispiel sollte Miguel Fernández vernommen werden. Miguel Fernández ist Besitzer einer Coca-Cola-Abfüllanlage in Ciudad Juárez. Ein weiterer ist Tomás Zaragoza. Er besitzt das Erdgasunternehmen Gas LEP und ist der wichtigste Erdgasvertreiber in Mexiko und in einigen lateinamerikanischen Ländern. Auch Valentín Fuentes ist Erdgasunternehmer und Eigentümer von verschiedenen Bars und anderen Geschäften in Ciudad Juárez. Manuel Sotelo, einer der wichtigsten Transportunternehmer im Norden Mexikos. Bernardo Urbina, Gastronomiebesitzer in Ciudad Juárez. Cabada, Besitzer eines Fernsehkanals und weiterer Medien im Norden Mexikos. Und schließlich Jorge Hank, Casinobesitzer und Sohn eines ehemals einflussreichen Politikers der früheren Regierungspartei PRI. Diese Personen sollten von den mexikanischen Behörden befragt werden und man sollte untersuchen, ob sie in Verbindung zu den Straftaten in Ciudad Juárez stehen.
Según estos compañeros que tienen más avanzadas sus investigaciones, deberían ser interrogados por las autoridades mexicanas para ver si de verdad existe alguna vinculación con los crímenes.
Doch nicht nur die Eliten spielen eine Rolle, sondern auch die Drogenmafia ist offenbar maßgeblich an den Morden beteiligt. Vor 10 Jahren baute der Drogenboss Amado das Kartell von Juárez auf. Um sein Imperium zu stabilisieren, wandte er sehr viel Gewalt an. Sein Regime schreckt auch nicht vor Morden an Frauen und Kindern zurück. Nach Ansicht der US-amerikanischen Antidrogeneinheit DEA gibt es eine enge Verbindung zwischen dem Kartell von Juárez und der Regierung der konservativen PAN in Chihuahua.
Ein weiteres Anzeichen für das enge Geflecht zwischen Drogenkartell, Polizei und Politik ist die Vertuschung von Untersuchungsergebnissen. So übermittelte das FBI im Februar 2003 der Staatsanwaltschaft von Chihuahua Informationen, die jedoch von der Polizei vor Ort nicht aufgegriffen wurden.
Als die PAN vor 3 Jahren mit Vicente Fox auch die Präsidentschaft von Mexiko übernahm, hoffte die Bevölkerung nach 70 Jahren PRI-Herrschaft auf einen Politikwechsel. Doch die öffentliche Sicherheit nimmt im ganzen Land stetig ab. Mittlerweile kommt es auch an anderen Orten Mexikos zu ähnlichen Verbrechen wie in Ciudad Juárez. Selbst in der Hauptstadt tauchen immer häufiger Frauenleichen auf.
Seit Februar dieses Jahres werden im Norden Mexikos kaum noch Frauenleichen gefunden. Für die Behörden ein klares Anzeichen dafür, dass die Mordserie ein Ende gefunden hat. Allerdings verschwinden weiterhin Frauen. Nach Meinung des FBIs haben die Mörder ihre Strategie geändert und lassen nun die Leichen direkt verschwinden.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.